Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Wie schätzt man am Finanzmarkt die Ergebnisse der Europawahl ein? Der große Rechtsruck ist ausgeblieben, aber die zwei großen Parteifamilien, Sozialisten und Konservative, die haben Einbußen erlitten. Es wird also schwieriger, in Brüssel Mehrheiten zu finden. Wie verändert das Europas Politik in einer Zeit, in der es mehr denn je darauf ankommt, mit einer Stimme zu sprechen? Vor allem, wenn diese Stimme vom US-Präsidenten gehört werden soll. Dazu gleich mehr. Geht es das zum Start nach den Autobauern Fiat und Chrysler und Renault, dann gibt es in der Autowelt bald eine ziemlich laute Stimme mehr. Eine neue italienisch-amerikanisch-französische Fusion, die entstehen soll. Die Frage an den Paris-Korrespondenten, an Jürgen König. Offiziell ist, die Konzerne verhandeln. Was genau wird da heute in Paris besprochen?
Also es gab seit Wochen schon und am Wochenende jetzt erst recht Gerüchte über ein mögliches Zusammengehen der beiden Autohersteller. Jetzt hat Fiat Chrysler Renault offiziell eine Fusion vorgeschlagen. Von Renault wurde das Angebot auch bestätigt. Am Vormittag hat der Renault-Vorstand in Paris getagt. Dabei hieß es, man werde sich schriftlich zu dem Angebot äußern. Das alles kommt nicht unerwartet. Entsprechende Vorgespräche zwischen den beiden Konzernen hatte schon Carlos Ghosn geführt, der frühere Vorstandschef von Nissan und Renault. Derzeit sitzt er ja in Japan in Untersuchungshaft, unter anderem wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Diese jetzigen Gespräche zwischen Renault und Fiat Chrysler, die sind, schaut man auf die Mitteilung beider Unternehmen, offenkundig schon weit fortgeschritten.
Was für ein Konzern würde denn da entstehen?
Der Konzern würde je zur Hälfte, 50-50, den Eigentümern von Fiat Chrysler und Renault gehören. Er würde an den Börsen von Paris, Mailand und New York notiert werden. Als Firmensitz ist Amsterdam vorgesehen, wo Fiat Chrysler schon angesiedelt ist. Geplant ist zusammen jährlich rund 8,7 Millionen Autos zu bauen. Damit würde nach Volkswagen und Toyota der drittgrößte Autokonzern der Welt entstehen.
Und was verspricht sich Renault davon? An der Stelle fragt man ja gerne nach der industriellen Logik.
Absolut. Und die Rechnung ist einfach. Renault verkauft seine Fahrzeuge bisher, vor allem in Europa. Fiat Chrysler ist dort schwach, verkauft das meiste in Amerika. Dort wiederum ist Renault praktisch nicht vertreten. Die Unternehmen ergänzen sich also, was das angeht, sehr gut. Ganz generell werden ja solche Bündnisse für Autokonzerne immer wichtiger, weil nur so noch, nach allgemeiner Lesart, die Herausforderungen gemeistert werden können. Also Stichworte Elektroautos, Internetfähigkeit, Einsatz von künstlicher Intelligenz. Kosteneinsparungen sind ein wichtiger Punkt. Renault und Fiat Chrysler versprechen sich von der Fusion Einsparungen von jährlich 5 Milliarden Euro. Aber Arbeitsplätze, so hieß es schon, seien durch die Fusion nicht in Gefahr. Werksschließungen seien nicht vorgesehen.
Welche Risiken birgt das Projekt trotzdem? Immerhin, bei Renault hat ja der französische Staat als Anteilseigner mitzureden.
So ist es. Die französische Regierung hält 15% an Renault, ist also ein wichtiger Eigner. Und sie hat sich, sagen wir mal, leicht skeptisch geäußert. Bruno Le Maire, der französische Wirtschafts- und Finanzminister, hatte erst letzte Woche wieder gesagt, nötig seien heute, Zitat, solide, starke und gefestigte Industriekonzerne. Und das sagte er eben vor allem mit Blick auf die Allianz Renault-Nissan, die durch die Verhaftung von Carlos Ghosn ohnehin schon schwer ins Schlingern geraten war. Und diese Sorgen von Bruno Le Maire, die teilen viele. Käme in diesen Verbund Renault-Nissan, wobei zu Nissan wiederum noch Mitsubishi gehört, käme zu alledem nun auch noch Fiat Chrysler hinzu, würde das die Konsolidierung, so sieht man das hier in Paris, von Renault-Nissan zusätzlich erschweren. Es würde ganz generell enorme organisatorische Anstrengungen bedeuten. Noch unterschiedlichere Firmenkulturen kämen da dann zusammen. Kann man ein solches Unternehmen noch managen? Wie wird sich der japanische Partner Nissan dazu verhalten? Das Verhältnis zu Renault ist seit der Verhaftung von Carlos Ghosn schon ein abgekühltes. Nissan ist aber für Renault wieder wichtig, weil Nissan in China vertreten ist, Renault aber nicht. Also das sind so die Fragen, die Themenkomplexe, die sich hier den Kritikern vor allem stellen.
Ziemlich viele offene Fragen auch noch und eine ziemlich komplizierte Konstruktion. Danke, aus Paris war das Jürgen König. Und diese neue Aussicht auf diese neue Autoformation rübergerollt in den Frankfurter Börsensaal. Zu Claudia Werle zu erwarten ist ja, das ist doch kurz erwähnt worden, dass VW es vielleicht auch Toyota ist. Die beiden Konzerne könnten damit angegriffen werden. Claudia Werle, wie sieht man das im Börsensaal?
Gut, dass die beiden großen Hersteller Konkurrenz bekommen, ist das eine, aber man muss das in einem viel größeren Zusammenhang sehen. Die gesamte Branche ist im Umbruch, das ist eben ja auch angeklungen. Es geht darum, neue Antriebsarten zu entwickeln, neue Konzepte zu entwickeln, was das autonome Fahren angeht. Das kostet viel Geld, ein Konzern allein, und selbst wenn er noch so groß ist, kann das kaum stemmen. Autoaktien sind heute jedenfalls im Plus. Bei BMW und bei Daimler sehen wir ein Plus bis zu 0,5%, VW-Aktien gar fast 1% höher.
Blicken wir nach den Autos auf die Europawahl. Es wird künftig schwieriger werden, Mehrheiten zu finden in Brüssel. Es gibt Tendenzen nach rechts, aber nicht den großen Rutsch. Grüner wird es auch. Wie verändert das die Politik in Europa?
Ja, und das möchte ich besprechen mit Jörg Krämer, den Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Herr Krämer, schauen wir uns zunächst das Wahlergebnis hier in Deutschland an. Große Verluste bei Union und bei SPD. Auf was müssen wir uns einstellen?
Ja, die beiden Parteien, die man mal Volksparteien genannt hatte, SPD und CDU, sind massiv abgestraft worden vom Wähler. Die SPD sogar noch mehr. Und wir werden dort jetzt in der SPD eine Diskussion sehen, ob man nicht doch aussteigen sollte aus der großen Koalition. Natürlich, das würde beträchtliche Risiken mit sich bringen, eventuell Neuwahlen. Aber die politische Unsicherheit ist natürlich in Deutschland massiv gestiegen.
Wenn wir uns Europa insgesamt anschauen. In Italien, in Frankreich, in Großbritannien haben populistische, europakritische Parteien die Nase vorn. Das sind alles große, wichtige Volkswirtschaften in der EU. Ja, was bedeutet das? Dürfte es schwieriger werden, überhaupt Mehrheiten zu finden in der Zeit, wo es ja wichtiger denn je ist, dass Europa mit einer Stimme spricht?
Es wird schwieriger, Mehrheiten zu finden, und es wird schwieriger, Entscheidungen zu fällen. Und damit stehen natürlich die Verhandlungen zwischen der USA und der Europäischen Union im Handelskonflikt unter einem schlechten Stern. Hinzu kommt, dass in Italien der große Wahlsieger auftritt mit sehr viel Selbstbewusstsein, Salvini, jetzt gegenüber der Europäischen Union, gegenüber der Kommission. Und er wird mehr denn je nicht einwilligen, dass die Europäische Kommission ihm irgendwelche Vorschriften macht, was das Haushaltsdefizit anbelangt. Das heißt, der Haushaltsstreit mit Italien wird wieder aufflammen in den kommenden Wochen, auch wenn am Ende die Europäische Kommission wieder einem faulen Kompromiss zustimmen wird.
Europa geschwächt?
Europa ist absolut geschwächt. Es wird schwieriger, Mehrheiten zu organisieren und damit auch Entscheidungen zu fällen.
Ja, welche Aufträge geben die Wähler den Politikern mit auf den Weg?
Ja, ich wünschte, es wäre ein Auftrag, dann wäre es einfach, aber es sind zwei Aufträge. Der eine Auftrag ist, dass davon sicherlich auch die Mehrheit ist, er rauft euch zusammen, sprecht mit einer Stimme, im Zweifel mehr als weniger Europa. Aber es gibt auch die zweite Stimme, und die zweite Stimme, das sind die Protestparteien in vielen Ländern, in Frankreich sehr, sehr groß, in Italien. Und die sagen ihren Politikern, wir wollen nicht eine tiefere Integration auf europäischer Ebene. Wir wollen, wenn sie so wollen, ja ein Europa der Vaterländer, wie es mal de Gaulle gesagt hat. Und damit ist es ein sich widersprechender Auftrag an die Politiker. Und das ist das Problem. Europa ist eher schwächer und nicht stärker geworden durch diese Europawahl.
Und was heißt das für die Finanzmärkte?
Die Finanzmärkte werden sich, denke ich, auf den Handelskonflikt konzentrieren. Und es wird mit dieser Schwächung Europas, mit diesen konfligierenden Signalen der Wähler, wird es schwieriger, ein Freihandelsabkommen mit den Amerikanern auszuhandeln. Das Mandat, was die Frau Malmström jetzt schon hat, ist schon viel zu eng. Sie darf ja nicht einmal reden über eine Senkung der viel zu hohen europäischen Agrarzölle. Und ich befürchte, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass die Amerikaner Autozölle zumindest ankündigen werden, um diese festgefahrene Situation in den Handelsgesprächen aufzubrechen. Und durch die Europawahl sind diese Handelsgespräche noch schwieriger geworden. Insbesondere Herr Macron muss Rücksicht nehmen auf die rechten Wähler, die ja die Partei von Le Pen zur stärksten Partei in Frankreich gemacht haben.
Nach der Europawahl ist vor dem Personengeschachere. Es geht darum, wichtige Spitzenpositionen neu zu besetzen. Mit was rechnen Sie?
Ja, Manfred Weber, also die EVP, ist die größte Partei immer noch. Und ich denke, dass sie Manfred Weber von der CSU zum Kommissionspräsidenten machen werden. Wenn das allerdings nicht gelingt Und wieder erwarten kommt zum Beispiel der Franzose Barnier auf den Posten des Chefs der Europäischen Kommission. Dann wäre natürlich der deutsche Jens Weidmann, der Bundesbankpräsident, wieder zurück im Rennen um die Nachfolge von EZB-Präsident Mario Draghi. Und die Position des EZB-Präsidenten ist aus Sicht der Märkte, und ich glaube zu Recht, noch einflussreicher als die des Präsidenten der EU-Kommission.
Das sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Danke, auch von dieser Stelle. Jetzt ist es naheliegend zu gucken, wie die Devisen reagieren als Spiegel auf die Europawahl oder auch die Anleihen.
Der Euro zunächst im Plus, gibt seine Tagesgewinne dann aber wieder etwas ab. Aktuell 1,1191 €. Die Umlaufrendite ist gesunken von -0,17 auf -0,18%. Und Gold, ja, Gold gilt ja also etwas wie ein sicherer Hafen, wenn es turbulent zugeht. Der Goldpreis ist gestiegen, aktuell 1,286,17 €, die Feinunze.
Und dann nochmal zurück zu den Aktien. Über die Autos, Frau Werle, haben wir ja gesprochen. Wer fiel sonst auf?
Adidas. Der Sportartikelhersteller bekommt nämlich Konkurrenz, und das von ganz ungewöhnlicher Seite. Vom Modekonzern Tommy Hilfiger, der will in Zukunft auch Sportbekleidung herstellen. Gut, das klingt erstmal ungewöhnlich umgedreht, aber Adidas, Puma und Nike sind ja mit ihrer Bekleidung längst in der Modewelt angekommen, haben auch zu spüren bekommen, dass Mode Trends unterworfen ist, dass auch andere Kriterien zählen als Erfolg auf dem Rasen oder in der Sporthalle. Also von daher, die Modebranche steht vor Herausforderungen, und das ist eben der Weg, den Tommy Hilfiger geht.
Dann noch ein Blick in die kleineren Indizes. Baumärkte haben etwas zu erzählen, und dann der Energiekonzern Uniper, der hat eine ganz eigene Geschichte, zu der gleich mehr. Aber Claudia Werle, Sie nennen erstmal den Kurs.
Ja, bei Hornbach ein Plus von fast 1%. Hornbach blickt optimistisch in die Zukunft. Bei Uniper kriselt es schon seit längerem. Zwei Vorstände wollen gehen, die Aktien 0,5% höher.
Claudia Werle war das aus dem Frankfurter Börsensaal. Vielen Dank. Uniper also. Bis 2016 war Uniper Teil des E.ON-Konzerns, bis das Kraftwerkgeschäft, also Kernkraftwerke, Gas- und Wasserwerke, ausgegliedert und an die Börse gebracht wurden. Und als Ergebnis einer Art Namenslotterie unter den Mitarbeitern das Kunstwort Uniper erfunden wurde, gebastelt aus Unique und Performance. Und sehr unique ist im Moment tatsächlich, was das Unternehmen vorführt. Es liegt so über Kreuz mit seinem Großaktionär, dem finnischen Investor Fortum, dass nach und nach alle Vorstände flüchten. Erst zwei von vier, dann gestern, wir haben es eben gehört, die letzten zwei. Mischa Erhardt zur Führungskrise bei Uniper.
Die Lage bei Uniper ist verworren. Das Chaos ist perfekt mit dem nun angekündigten Rückzug der noch verbliebenen beiden Vorstände des Konzerns. Wegen einer Krankheit hatte sich im vergangenen Jahr bereits Unternehmenschef Klaus Schäfer zurückgezogen. Er scheidet, wie Finanzvorstand Christopher Delbrück, Ende Mai, also in wenigen Tagen, offiziell aus dem Unternehmen aus. Nun hat Uniper angekündigt, dass Ende November auch die zwei noch verbleibenden Vorstände Eckhard Rümmler und Keith Martin das Handtuch werfen. Das Problem ist ein Richtungsstreit mit dem finnischen Energieversorger Fortum, der knapp die Hälfte aller Uniper-Aktien hält. Deswegen sagte der scheidende Finanz- und Interimschef Christopher Delbrück vor wenigen Tagen auf der Aktionärsversammlung von Uniper:
Vor wenigen Monaten haben wir verkündet, die Zusammenarbeit mit Fortum auf eine neue Basis stellen zu wollen. Ziel war es dabei, auszuloten, wie eine Kooperation zwischen beiden Unternehmen aussehen könnte. Wenn man über die Entwicklung gemeinsamer Projekte spricht, ist das vielleicht noch relativ einfach. Sobald aber strukturelle Veränderungen im Fokus stehen und es an die Grundfesten der strategischen Ausrichtung steht, ändert sich der Handlungsspielraum drastisch.
Mit anderen Worten, im Hintergrund tobt ein Machtkampf über Strategie und Richtung des Konzerns und die Frage, wer bei Uniper künftig das Zepter schwingen wird.
Die Bedenken aus deutscher Sicht sind natürlich, dass Arbeitsplätze auch in Deutschland verloren gehen könnten und dass der Einfluss auf die selbstbestimmte Unternehmensentwicklung bei Uniper schwindet. Man kann sagen, Fortum hat nur 50% an Uniper, aber es geht dennoch um die Eigenständigkeit von Uniper.
Sagt Branchenanalyst Thomas Deser von Union Investment. Uniper wurde vom Energiekonzern E.ON abgespalten und 2016 an die Börse gebracht. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche der Stromerzeugung aus Wasser, Kohle und Gas. Zwar sind die meisten Experten der Ansicht, dass eine verstärkte Zusammenarbeit beider Unternehmen Synergien erzeugen würde, allerdings würden die Fäden einer solchen Kooperation dann wohl bei Fortum gezogen. Noch komplizierter macht die Sache, dass andere Großaktionäre an einer Übernahme von Uniper durch Fortum durchaus Interesse haben. Denn die könnten ihre Anteile dann zu einem guten Preis an Fortum verkaufen.
Das kann sich Fortum aber zumindest kurzfristig nicht leisten, ohne dass das Rating Schaden nimmt. Das wiederum könnte schlecht sein für die Aktivitäten am Energiemarkt. Energiehandel erfordert international eine hohe Bonität, also eine positive Einschätzung der Kreditwürdigkeit, und Fortum könnte diese verlieren, wenn sie Uniper jetzt komplett übernehmen und bezahlen müsste.
Deswegen hatte Übergangschef Delbrück auf der Hauptversammlung klargemacht:
Für uns als Vorstand von Uniper ist die Sicherstellung eines soliden Investmentgrades die rote Linie für jegliche Form der Kooperation.
Der Uniper-Aufsichtsratschef äußerte Bedauern über den nun angekündigten Rückzug der übrigen Konzernvorstände. Er könne deren Entscheidung aber aufgrund des Misstrauens von Fortum gegenüber der Uniper-Führungsriege nachvollziehen. Auf Antrag von Fortum wurde die Entlastung des Uniper-Vorstandes auf der Aktionärsversammlung in der vergangenen Woche vertagt.
Mischa Erhardt war das. Und noch einmal nach Europa zurück, aber wie in einer Zeitreise geht es zurück auf die Zustände vor der Wahl. Wenn sich heute die Handelsminister in Brüssel treffen, dann sind die Themen die alten. Eins vor allem, wie umgehen mit der Drohung des US-Präsidenten über Zölle auf Autos aus Europa. Ralf Siener dazu.
Im Wahlkampf hat Donald Trump sie bereits angekündigt. Und nur der Handelsstreit mit China hält den US-Präsidenten nach Einschätzung der EU-Kommission zurzeit davon ab, seine Ankündigung auch umzusetzen und Zölle auf Autoimporte aus der EU zu verhängen.
Wenn es wirklich dazu kommen sollte, dann in der Tat sind deutsche Importe gefährdet,
betont Bernd Lange, der SPD-Handelsexperte im EU-Parlament.
Und natürlich wegen der globalen Wertschöpfungskette auch viele Zulieferer. Und insofern müssen wir, glaube ich, mit allen Mitteln versuchen, das zu verhindern.
Doch Trumps protektionistische Importsteuer zu verhindern, wird schwierig. Denn der US-Präsident hat vom Handelsministerium in Washington eine Studie erstellen lassen. Und die kam zu dem von Trump erwünschten Ergebnis. Die europäische Autoindustrie stellt laut dieser Studie eine Bedrohung dar. Eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA. Gemeint ist natürlich vor allem die Bedrohung durch die deutsche Autoindustrie. Eine Begründung liegt noch nicht öffentlich vor. Autos und Autoteile aus der EU sind für die Hälfte des US-Handelsbilanzdefizits verantwortlich. Es geht konkret um 350 Milliarden Dollar. Und wenn die EU Zölle auf ihre Autoexporte abwehren wolle, dann müsse sie sich an noch zu definierende Quoten halten für Einfuhren in die USA, lautet die Washington-Botschaft an Brüssel. Trump sei offenbar ein Vertreter der Planwirtschaft, spotten hinter vorgehaltener Hand Handelsinsider in Brüssel. Autoexportquoten kommen für die EU nicht in Frage, da sie den Grundregeln der Welthandelsorganisation WTO zuwiderlaufen. 6 Monate Zeit gibt Donald Trump den Europäern für eine Alternative zur Quotenlösung, zum Beispiel eine freiwillige Selbstbeschränkung, die allerdings ebenfalls WTO-widrig wäre. Wenn die EU nicht bereit ist, gegen WTO-Recht zu verstoßen und Quoten und Selbstbeschränkung gleichermaßen weiterhin ablehnt, dann drohen in 6 Monaten 25% Einfuhrzölle auf Pkw. Um Zeit für die EU-Autoindustrie zu gewinnen, trifft EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström regelmäßig den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer.
Commissioner Malmström will meet the United States Trade Representative Robert Lighthizer.
Mal treffen sie sich in Paris, dann wieder in Brüssel oder in Washington. Malmström und Lighthizer bereiten die Aufnahme offizieller Verhandlungen über ein Zollabkommen vor, unter das eben auch Autos fallen könnten. Autos aus der EU. Sollte ein solches Abkommen zustande kommen, dann wäre Trumps Steuerdrohung also vom Tisch. Doch der US-Kongress hat schon deutlich gemacht, nur wenn dieses Abkommen auf Agrargüter erweitert wird, hat es eine Chance. Genau das aber lehnt Frankreich kategorisch ab. Deshalb sind die Handelsgespräche der EU mit Washington nicht mehr als der Versuch, den US-Präsidenten möglichst lange davon abzuhalten, Zölle zu verhängen. Zölle von bis zu 25% auf Pkw und Fahrzeugteile aus der EU.
Ralf Siener war das. Nach 2 Abstürzen in enger zeitlicher Folge bleiben Maschinen des Typs Boeing 737 MAX vorerst am Boden. Das bringt, nicht überraschend, Boeing in Probleme, etliche Fluggesellschaften aber auch, die Teile ihrer Flotte nicht mehr nutzen können. Und China macht nun Ärger. Chinas Luftfahrtverband verlangt Entschädigung. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
Insgesamt sind 13 chinesische Fluggesellschaften betroffen vom weltweiten Grounding der Boeing 737 MAX-Maschinen. Fast 100 Flugzeuge dieses Typs stehen seit Monaten ungenutzt herum auf diversen Flughäfen in China. Dutzende weitere Maschinen können bis auf Weiteres nicht ausgeliefert werden. Und all das kostet, wie Chinas Luftfahrtverband nun vorrechnet. Das Grounding werde die chinesischen Airlines bis Ende Juni rund 4 Milliarden Yuan kosten, umgerechnet etwa eine halbe Milliarde Euro. Man werde den betroffenen Fluggesellschaften aktiv dabei helfen, Schadenersatz von Boeing einzuklagen. Wie viel die chinesischen Airlines genau von Boeing verlangen wollen, erklärte Chinas Luftfahrtverband nicht. Nach dem Absturz einer Ethiopian Airlines-Maschine im März müssen weltweit alle Boeing 737 MAX am Boden bleiben. Grund ist eine spezielle Softwarefunktion der Mittelstreckenmaschine, die nach Ansicht von Experten möglicherweise schuld ist an dem Absturz. Bereits Ende vergangenen Jahres war auch in Indonesien eine 737 MAX unter ähnlichen Umständen abgestürzt. Der US-Konzern Boeing arbeitet zurzeit an einem Software-Update für die Maschinen. Wann die Flugzeuge wieder starten können, bleibt unklar. Nach Ansicht von Experten können aber noch Monate vergehen.
Steffen Wurzel war das. Und nochmal in die USA. Donald Trump ist in Japan und dort dringt er tatsächlich auf ein schnelles Handelsabkommen. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Silke Hane.
Der amerikanische Präsident unterstrich in Japan sein Ziel. Handelsbarrieren sollten beseitigt werden, damit US-Exporte bessere Chancen in Japan hätten.
We have to do a little catching up with Japan.
Wir müssen etwas aufholen, weil Japan so viel mehr Geschäfte mit uns macht. Wir wollen diese Handelsbilanz drehen und ich denke, wir werden die Bilanz schnell gerade biegen.
Trump sagte, er hoffe auf eine baldige Einigung. Bisher hat Japan einen Überschuss im Handel mit den USA. Die Preise für Sprit und Heizöl sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen, mit ungefähr 1,52 Euro für 1 Liter Superbenzin E10 und 1,31 Euro für Diesel im bundesweiten Durchschnitt. Kostet Sprit aktuell so viel wie zuletzt im vergangenen Herbst. Das zeigen Daten der offiziellen Markttransparenzstelle. Hintergrund sind starke Schwankungen beim Rohölpreis. Laut Mineralwirtschaftsverband gibt es aktuell aber keine Versorgungsengpässe. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist nicht mehr immun gegen die abflauende Wirtschaft. Zumindest wenn es nach den Chefs von mehr als 150 Arbeitsagenturen geht. Die hat das Forschungsinstitut der BA befragt. Ergebnis: Erstmals seit dem Jahr 2016 erwarten sie für die kommenden 3 Monate wieder einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und das auch saisonbereinigt, also unabhängig von der üblichen Flaute in den Ferien.
Silke Hane war das. Der Blick in die Kommentare der Wirtschaftspresse, jetzt ohne das Großthema Europawahl.
Die Süddeutsche Zeitung erinnert daran, dass die erste Auktion zur Vergabe der Lizenzen für den Aufbau des schnellen 5G-Netzes immer noch läuft. Eines steht schon jetzt fest: Dem 5G-Ausbau in Deutschland und damit der Zukunftsfähigkeit des Landes wird das in hohem Maße schaden. Statt der erwarteten 3 bis 5 Milliarden Euro, die die Unternehmen für die Frequenzen aufwenden müssen, sind es jetzt schon mehr als 6. Ja, klar, der Staat hat zugesagt, dass das Geld zweckgebunden zurückgegeben wird. Aber Entscheidungen werden in jedem Fall dauern und es wird Geld versickern. Es wird später dort fehlen, wo es gebraucht worden wäre, beim Ausbau des Netzes. Wenig abgewinnen kann die neue Osnabrücker Zeitung Überlegungen in den Niederlanden, den Preis für Zigaretten erneut drastisch anzuheben. Die Rechnung, dass, wo Aufklärung und Werbeeinschränkungen nicht greifen, Verhaltensänderung über den Preis zu erzielen sei, geht nur bedingt auf. Sucht findet immer ihren Weg. Zu hohe Preise animieren Raucher zum Schwarzmarktkauf. Das ist in Großbritannien zu beobachten. Dort wird schon jede zweite Zigarette ins Land geschmuggelt. Wer freilich mit seinen Lastern die Gemeinschaft finanziell schädigt, muss dafür auch gerade stehen. Einnahmen über eine höhere Tabaksteuer sollten also nicht irgendwo im Haushalt verschwinden, sondern müssen das Gesundheitssystem entlasten.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute mit Claudia Hennen und nochmal mit der Wahl im Programm. Wie geht's weiter in Bremen? Wie erklärt sich der Rechtserfolg in Sachsen? Dies nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Birgit Becker mit Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag wünsche ich.